aus Pflichten folgen Rechte. Und zwar nicht die Rechte des anderen, wie wir heute so leicht sagen, sondern die eigenen. Also wenn ich eine Pflicht habe, dann habe ich zugleich das Recht, dieser Pflicht zu folgen. Das ist der Punkt. Und das ist auch heute den Zeitgenossen schwer klar zu machen. Das gebe ich zu. Wir wollen ja noch über die Freiheit reden, nicht? Weil die alle sagen Autonomie. Autonomie, das heißt erstmal Selbstgesetzlichkeit. Und das Wort hat Kant ja eingeführt. Der meint aber nicht, dass jeder Einzelne von uns der Herr seiner selbst ist, sondern er will sagen, das transzendentale Ich, die Vernunft, die zeigt hier dem Einzelnen, wozu er da verpflichtet ist. Und wo sich das zeigt, folgt dann aus der Pflicht eben auch das Recht, gehorsam sein zu können. Und die Möglichkeiten, die er dafür braucht, um gehorsam zu sein, die müssen dann eingeräumt werden. Und das ist zunächst mal wirklich, gilt für alle und jeden. Und da ist die Kirche noch nicht im Speziellen etwa für sich, gerade nicht mehr, sondern sagt, jeder hat eben die Pflicht, der Wahrheit zu folgen, und er hat deswegen auch das Recht, diese seine Pflicht auszuüben, alleine und zusammen mit anderen.
Und darüber müssen wir gleich weitersprechen, auch eben über dieses große Thema Freiheit. Machen zuvor eine kurze Verschnaufpause hier in der Credo-Sendung, wo wir über die Religionsfreiheit sprechen, auch das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen anhand der beiden Erklärungen Dignitatis Humanae und Nostra Aetate von des Zweiten Vatikanischen Konzils. Wir sind hier im Gespräch mit Professor Jörg Splett, jetzt aber erstmal ein wenig Musik. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Gregor Dornis. Wir sind hier heute im Gespräch mit dem Religionsphilosophen und Anthropologen Jörg Splett. Wir sprechen über ein wesentliches Motiv des Zweiten Vatikanischen Konzils, auch wichtig in der Wirkungsgeschichte, gerade auch in unserer Tage, nämlich über die Religionsfreiheit. Wir wollen auch noch sprechen über das Verhältnis der Kirche zu den anderen Religionen. Professor Splett, Religionsfreiheit. Wir haben es jetzt vor der Musik schon ein bisschen angedeutet von Ihnen gehört. Die Freiheit, das ist etwas, was uns unglaublich wichtig ist. Also man kann uns vieles nehmen, aber wenn wir das Gefühl haben, uns wird die Freiheit genommen, dann hört der Spaß auf. Andererseits muss man sagen, wir sind endliche Wesen. Wir stoßen mit dem ersten Tag unseres auf die Welt Kommens an Grenzen. Trotzdem sagen Sie, es gibt so etwas wie Freiheit. Was verstehen Sie darunter?
Erstmal müsste man ja schon gucken, es gibt die bürgerlichen Freiheiten, die eben erkämpft worden sind in der Neuzeit. Das sind erstmal Abwehrfreiheiten, also die Pressefreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Religionsfreiheit gehört auch dazu. Also dass der Einzelne das Recht hat, hier nicht gegängelt und geknebelt zu werden, sondern hier in seinen Grenzen und seinen Möglichkeiten selber zu bestimmen. Das geht nur in einer Gemeinschaft, und deswegen gehört zu Gemeinschaften immer auch nochmal das Recht. Und das Recht ist definiert als eine Zwangsordnung, die das Miteinander von Freiheiten regelt. Man könnte so sagen, die Freiheit hat selbstverständlich immer Grenzen. Und die Grenzen der Freiheit sind immer die Freiheiten anderer, vor allen Dingen. Dass nicht einer sich ausbreiten kann und den anderen liquidiert, bis dorthin oder alle anderen Schritte vorher. Also ich glaube, das wäre der erste Punkt, dass viele, nicht bloß die Freunde von Reinhard May, meinen, zur Freiheit gehört, dass sie grenzenlos ist. Das ist ja eins seiner berühmten Lieder, dass über den Wolken die Freiheit wohl grenzenlos sein muss. Und das hängt meiner Ansicht nach damit zusammen, dass wir im Deutschen das Wort Grenze eher negativ verstehen. Grenzen, natürlich, wir verteidigen auch unsere Grenzen und wollen, dass sie nicht eben da zusammenschrumpfen, aber auf der anderen Seite will man eben Grenzen auch überwinden und ausweiten und dergleichen. Und viele Leute, die bis dorthin die Freiheit leugnen, ach so, Verzeihung, ich muss nochmal zurück. Ich hatte erstmal geredet von den bürgerlichen Freiheiten und muss jetzt an der zweiten Stelle sagen, es gibt die Handlungsfreiheiten, dass ich also tun kann, was ich will. dann sieht man, dass dieses Tun selbstverständlich Grenzen hat, physische Grenzen, psychische Grenzen, Grenzen an den anderen Menschen und den Möglichkeiten. Die Freiheit, von der wir jetzt reden wollen, wenn wir, oder jedenfalls, was ich hier erstmal sagen will, bezieht sich auf das, was wir Willensfreiheit oder Wahlfreiheit nennen. Also auch wenn man eingesperrt ist im Gefängnis oder sonst wie, hat man immer noch die Freiheit, die dann die Leute Gedankenfreiheit oder Willensfreiheit oder so ähnlich nennen. Das heißt, hier bin ich derjenige, der da handelt und tut und nicht irgendwelche anderen Mächte durch mich hindurch. Und diese Vorstellung nun, das hatte ich jetzt gesagt, mit der Grenzenlosigkeit, das verbinden jetzt viele Leute damit, dass es hier keine Grenzen geben darf. Denn wenn ich hier eine Grenze setze, bin ich ja an den Grenzen beschäftigt, da bin ich eingeschränkt. Wo ist denn da meine Freiheit hin, wenn ich mich da einsetzen muss? Darauf sage ich umgekehrt, eine absolute Freiheit ist widersinnig. Ist widersinnig, ich sage es ganz scharf so. Mit Freiheit, ich gebe also jetzt eine Umschreibung von Freiheit. Eigentlich habe ich schon ausgesprochen, dass es mir um die Selbstbestimmung geht. Aber fangen wir langsamer an und sagen wir erstmal, Freiheit besteht darin, dass ich Möglichkeiten habe, mehr als eine, und zwischen denen wählen kann. Das ist mal so die erste Annäherung an das, was Freiheit ist. Ich habe mehrere Möglichkeiten und kann zwischen denen wählen. Kann es nun möglich sein, dass alles möglich ist? Antwort: Nein. Denn damit was möglich ist, muss schon jemand da sein, für den was möglich ist, und damit ist schon nicht mehr alles Mögliche, der ist ja schon mal da. Und damit sind dann nämlich auch schon immer Unmöglichkeiten eingeräumt. An der Stelle, wo der steht, kann ich nicht stehen und dergleichen. Also es gibt keine absolute Freiheit. Hermann Krings, der langjährige Vorsitzende des Bildungsrats, hat extra gesagt, das ist ein Unbegriff. Auch Gott kann nicht alles. Gott kann zum Beispiel weder anfangen noch aufhören. Ich habe bei den Studenten immer gesagt, der kann auch nicht lügen, deswegen tun die Menschen das so gern, da können sie was, was er nicht kann. Weil wir nämlich meinen, das wäre ein Vermögen, in Wirklichkeit ist es ja ein Zeichen von Unvermögen. Wann lügen wir denn, wenn wir zu feige sind, die Konsequenzen auf uns zu nehmen, wenn wir die Wahrheit sagen? Aber man kann das so formulieren, also Gott kann nicht nicht sein, Gott kann nicht böse sein, Gott kann nicht anfangen. Und sprachlich habe ich das den Studenten immer so beigebracht, dass es zwei Nachsilben gibt. Freiheit heißt das Fehlen von Schranke und Zwang, dass etwas fehlt. Ein Mensch ohne Kopf sagt niemand, der ist kopffrei, sondern sagt man kopflos. Denn besser ist, er hat ihn. Wenn das Benzin ohne Blei ist, ist das gut, deswegen sagen wir dann nicht bleilos, sondern sagen bleifrei. Und so ist zum Beispiel der Mensch fieberfrei, wenn er eine Temperatur hat von 36 und 37 Grad. Ein Toter hat kein Fieber, aber wird da jemand sagen, der Tote ist fieberfrei? Nein. Und daran sieht man, dass Freiheit kein Absolutwort ist, sondern Freiheit wird immer gemessen an einer vorgegebenen Natur. Also gesund und fieberfrei ist ein Mensch, wenn er zwischen dieser Temperatur eben von 36, 37 Grad sich bewegt, weil wir solche Warmblüter sind. Und so gibt es also Naturvorgaben, Seinsvorgaben, und innerhalb deren gibt es dann Freiheit als das Fehlen von unangenehmem und nicht nötigem Zwang und Einschränkungen und dergleichen. So dass also von dort her schon deutlich ist, Freiheit, auch wenn sie Grenzen hat, ist Freiheit. Und das muss man dann den Leuten sagen, wie zum Beispiel Wolf Singer oder Gerd Roth, die aus der Tatsache, dass wir auch Grenzen in unserer Freiheit haben, behaupten, wir sind gar nicht frei. Die Kollegen haben ja beide, jeder ein Buch geschrieben für Abschaffung des Strafrechts. Weil sie sagen, wir sind dann höchstens krank, aber was soll das sonst? Es sind ja unsere Neuronen da und die Ganglien und was weiß ich, das sind wir gar nicht. Da steht immer dahinter die Vorstellung von einer Freiheit, die schrankenlos ist. Bis auch beim Libet-Experiment oder so, man weist dann auf bestimmte Grenzen hin. Ja, okay. Und innerhalb dieser Grenzen sind wir frei. Und da gibt es, ich behaupte, drei Hauptgrenzen. Die erste Grenze sind, die hatte ich schon genannt, die anderen Freiheiten. Die zweite Grenze ist unsere Leiblichkeit, die Naturgesetze und dergleichen. Ohne Naturgesetze gäbe es gar keine Freiheit. Stellen Sie sich vor, Sie legen einen Pfeil auf den Bogen und schießen da nach Osten und im Westen fällt einer um. Dann können Sie ja nicht von Freiheit reden, wenn da alles absolut zuverlässig, also zufällig passiert. Da gibt es keine Verantwortung und kein gar nichts. Also ohne Naturgesetze gibt es keine vernünftige Freiheit, keine Bestimmung, kein wirkliches Wählen und Verantwortlichsein. Aber andererseits, wenn es Naturgesetze gibt, gibt es natürlich auch Grenzen meiner Freiheit. Ich kann eben nicht aus dem fünften Stock einfach rausflügeln wie ein Vogel. Geht nicht. Sodass also hier Naturgrenzen hingehören. Also erstens die andere Freiheit, zweitens unsere Leiblichkeit, übrigens am deutlichsten dann bemerkbar an der Triebhaftigkeit unseres Körpers und dann nochmal wieder am deutlichsten in der Sexualität, im starken Druck, der hier die Menschen einschränkt und zum Teil eben bis hin zur Verantwortungslosigkeit treibt.